Geschätzt 45.000 Tote an einem Tag, rund 140.000 insgesamt. Und das alles nur durch eine Bombe. Heute vor 80 Jahren warfen die USA zum ersten Mal in der Geschichte eine Atombombe über einer Stadt ab, über Hiroshima in Japan. Das Bild vom aufsteigenden Atompilz ging um die Welt. Innerhalb von Sekunden war die Innenstadt Hiroshimas dem Erdboden gleichgemacht. Nach den Abwürfen über Hiroshima und dann auch über Nagasaki wurden keine Atombomben mehr in einem Krieg eingesetzt. Das nukleare Aufrüsten ging aber im Kalten Krieg weiter. Dann gab es Bemühungen um Abrüstung und auch entsprechende Verträge. Doch was sind die noch wert in Zeiten, in denen der russische Machthaber Wladimir Putin der Ukraine und dem Westen mit Atomwaffen droht und in denen Europa wieder verstärkt über einen nuklearen Schutzschirm diskutiert? Darüber spreche ich mit Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Er leitet dort den Forschungsbereich Rüstungskontrolle und neue Technologien. Herr Kühn, befinden wir uns also mittendrin in einem neuen nuklearen Zeitalter?
Das muss man leider so konstatieren. Das ist so. Es wird wieder aufgerüstet im nuklearen Bereich. Zwar noch nicht in dem quantitativen Umfang mit Zehntausenden neuen Nuklearwaffen, wie wir das vielleicht noch aus dem Kalten Krieg kennen, aber qualitativ. Und dazu trägt nun bei weitem nicht nur Wladimir Putin bei, sondern eben auch Donald Trump oder Xi Jinping, der chinesische Führer.
Anfang der 1990er Jahre, da haben die USA und Russland das erste START-Abkommen unterzeichnet. Es sah vor, die Anzahl von Trägersystemen, also von Raketen für Atomwaffen, zu verringern. Das Folgeabkommen New START hat Wladimir Putin 2023 ausgesetzt. Was bedeutet das aktuell für die gegenseitige Kontrolle?
Aktuell bedeutet es, dass wir eigentlich keine wirkliche Kontrolle mehr haben. Das heißt, wir haben keine Inspektionsteams, wo beispielsweise Amerikaner nach Russland fahren, um dort Inspektionen durchzuführen oder umgekehrt Russen in die USA. Das haben wir nicht mehr. Was wir noch haben, sind freiwillige Selbstbekundungen. Man würde sich an die Obergrenzen von New START halten. Und soweit die Experten-Community hier einen Einblick hat, stimmt das auch. Ich würde sagen, noch. Denn nächstes Jahr läuft dann dieser Vertrag scheinbar unwiederbringlich aus. Und dann sind Tür und Tor geöffnet, um verstärkt aufzurüsten. Und ich erwarte, dass das mindestens auf amerikanischer Seite recht rasch passiert. Denn der Blick aus Washington geht nicht nur Richtung Moskau, sondern auch Richtung Peking.
Funktionieren die Gesprächskanäle zwischen Moskau und Washington trotzdem noch?
Ich würde sagen, ja, man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man dieses Donnergrollen, dieses Theater, das Donald Trump da aufführt, dass man das nicht zu ernst nimmt. Aber was man konstatieren muss, ist, dass wir immer mehr solcher Führer wie Trump haben, die öffentlich mit Atombomben drohen. Und das ist eine neue Entwicklung der vergangenen Jahre. Das ist sehr bedenklich. Und ich würde sagen, dass das ganz langsam auch das nukleare Tabu, dass man 80 Jahre lang keine Nuklearwaffen mehr eingesetzt hat, dass das dieses Tabu letztlich aushöhlt.
Die freiwilligen Selbstbekundungen der USA und Russlands, was die Anzahl der Atomwaffen anbelangt, haben Sie gerade eben schon angesprochen. Gehen Sie davon aus, dass die Zahl der Atomwaffen in den kommenden Jahren dann doch eher steigen wird, weil ja nicht nur die USA und Russland welche haben, sondern auch China, haben Sie gesagt, aber auch Indien, das sind wichtige Atommächte, die global mehr Einfluss haben wollen?
Ja, das ist definitiv so und das wird auch genauso kommen und dafür muss man sich nur mal ein kleines Gedankenexperiment vor Augen führen. Wir haben jetzt auf chinesischer Seite geschätzt 500 nukleare Sprengköpfe. Man geht davon aus, dass China in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 vielleicht diese Zahl verdoppelt haben wird auf 1000. Für die USA wiederum ist es so, dass man China oder Russland nicht mehr isoliert betrachtet, sondern diese beiden Länder als fast schon militärisch abgestimmt. Das heißt, in dem Moment, wo China aufrüstet, haben die USA natürlich ein Interesse, hier nachzuziehen. Das wiederum könnte dann dazu führen, dass in Russland nachgezogen wird. Und in dem Moment, wo China aufrüstet, Sie haben es eben schon erwähnt, würde dann auch Indien, welches kein einfaches Verhältnis zu China hat, nachrüsten und in dem Falle natürlich dann Pakistan. Also eine Art Aufrüstungsdomino-Effekt.
Ein weiteres wichtiges Regelwerk, das ist der Atomwaffensperrvertrag. Die meisten Länder der Welt haben ihn unterschrieben. Staaten, die keine Atomwaffen besitzen, verpflichten sich darin dazu, dass das auch so bleibt. Was ist dieser Vertrag angesichts der nuklearen Aufrüstung, die Sie gerade beschrieben haben, noch wert?
Naja, dieser Atomwaffensperrvertrag ist ja irgendwie ein merkwürdiger Vertrag, weil einerseits ist es so, dass er in sich ja ungerecht konstruiert ist. Also man erlaubt da einer Zahl von Ländern, nämlich 5, die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, denen erlaubt man, dass sie Nuklearwaffen haben. Allen anderen Ländern verbietet man es. Aber gleichzeitig sagt man dann eben auch, wir verpflichten uns alle darauf, dass wir abrüsten. Und davon können die Nuklearmächte nun in den letzten Jahren wirklich nicht reden. Die haben nicht abgerüstet. Und wie wir jetzt sehen, bewegen wir uns in eine gegenteilige Richtung, sodass natürlich vor diesem Ungerechtigkeitshintergrund alle anderen sagen, ja, warum sind wir denn dann überhaupt noch in diesem Vertrag drin? Was haben wir davon? Und das ist das Problematische. Ich fürchte, dass dieser Vertrag langfristig erheblichen Schaden nehmen wird.
Wie könnte die Weltgemeinschaft zurück auf den Weg der nuklearen Abrüstung finden, angesichts der nuklearen Aufrüstungsspirale, die Sie beschrieben haben?
Ich muss gestehen, dass ich mit Blick auf die klassische Abrüstung, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, sehr skeptisch bin. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, nicht wirklich auf der Tagesordnung stehen wird. Vielleicht schaffen wir es, geringere Maßnahmen, da gibt es einige neuere Ansätze, wie die verhaltensorientierte Rüstungskontrolle, wo man sich auf gegenseitige Normen verständigt, was man machen will und was man nicht machen will, dass man sich auf so etwas verständigen könnte. Aber letztlich gilt natürlich, dass die Rüstungskontrolle hier ja nicht die Ursache ist. Die Ursache sind geopolitische Spannungen zwischen den großen Staaten und erst wenn die beigelegt werden, erst dann wahrscheinlich können wir auch wieder über Rüstungskontrolle sprechen.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.